Du hörst Hamburg. Was willst du wissen? Ein Podcast der Hamburg Open Online University. Menschen aus Hamburg sprechen über ihre Lebens- und Lernwege.
Alles, was ich gemacht habe, fand ich eigentlich auch richtig gut. Also ich bereue nichts davon. Ich habe aber wirklich das Gefühl, dass alles im Journalismus wahnsinnig gut zusammenkommt, weil mir alles was hilft. Teilweise das Fachwissen aus den verschiedenen Bereichen, teilweise so ein bisschen zu verstehen, wie Menschen sich in diesem Beruf fühlen, was deren Themen sind und auch einfach Leute zu kennen aus vielen verschiedenen Bereichen. Und da habe ich total das Gefühl, also im Journalismus fühle ich mich sehr angekommen. Da hilft mir alles das was. Und ich kann immer noch diese Neugierde, die es ja schon auch irgendwie so ein bisschen ist, das alles auszuprobieren, immer noch voll ausleben, so, ne? Ich habe noch nie so viel gelernt auch, wie seit ich diesen Beruf mache.
Herzlich willkommen bei Hamburg, was willst du wissen? Hamburg, das ist heute die Journalistin Maria Rossbauer und mein Name ist Nicola Wessinghage. Wenn ich Maria hier als Journalistin vorstelle, dann ist das nur ein Teil ihrer Geschichte. Sie ist ausgebildete Hotelfachfrau, hat Neurobiologie studiert, von dort aus ging es über die Deutsche Journalistenschule in München dann zum Journalismus. Als freie Journalistin hat sie in München und Berlin unter anderem für die Taz, die dpa, Mare und die Zeit geschrieben. Und seit 2021 leitet sie das Hamburg-Ressort der Zeit, gemeinsam mit ihrem Kollegen Florian Zinnecker. Das ist aber noch nicht alles. Maria lebt in einer Familie mit ihren drei Kindern in Hamburg und seit 2022 hat sie noch einen Teilzeitjob. Großstadtbäuerin nennt sie diesen Teil ihrer beruflichen Persönlichkeit. Über diese neue Aufgabe hat sie ein ganzes Buch geschrieben. Wie es dazu kam, dass sie nun zwischen Hamburg und Niederbayern, zwischen Journalismus und Landwirtschaft pendelt, das hört ihr gleich im Gespräch. Maria hat sich beruflich gleich mehrmals komplett neu erfunden. Weniger als Antwort auf die Frage nach dem Sinn, mehr vielleicht aus einer dem Leben und seinen Möglichkeiten sehr offenen Grundhaltung heraus. Maria ist für mich ein gutes Beispiel dafür, dass man im Leben vielleicht weniger einen festen Plan und dafür mehr den Mut braucht, Chancen auch anzunehmen. Das scheint zumindest für einige Menschen zu stimmen und für Maria, das werdet ihr gleich hören, trifft es auf jeden Fall zu. Herzlich willkommen, Maria, in unserem Podcast.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Normalerweise bist du als Journalistin die Fragen stellt und du bist ja auch Podcast-Host bei eurem Podcast von Zeit Hamburg, die Elbvertiefung. Wie ist es denn heute auf der anderen Seite quasi zu sitzen?
Interessant. Ich bin sehr gespannt. Jetzt auch, wie du von meinem Leben erzählt hast, da muss ich auch mal ein bisschen lächeln. Das klingt, glaube ich, alles immer ein bisschen wild. Aber es ist alles sehr wahr und ich bin gespannt, was ich da noch hinzufügen kann.
Ja, wir haben uns ja kennengelernt, weil wir gemeinsam vor jetzt circa 3 Wochen die erste Hamburger Podcast-Nacht veranstaltet haben im Hansa-Theater. Da warst du auch ihr mit eurem Podcast, Florian Zinnecker und du wart Hosts auf der Bühne und habt dort ein Redaktionsgespräch gemacht und in der Vorbereitung der Moderation, die wiederum mein Co-Host Christian Friedrich gemacht hat, da hat er mir gesagt, hast du eigentlich mal geguckt, was die Maria alles schon gemacht hat? Das wäre mal ein toller Gast für unseren Podcast und das haben wir dann ja auch gleich umgesetzt und quasi zugemacht. Und mich hat am meisten erstaunt, wie du das schaffst. Tatsächlich sind ja 2 komplett verschiedene Berufe. Einmal Journalistin in Hamburg bei Zeit Hamburg zu sein und dann auch noch Co-Ressortleiterin. Und auf der anderen Seite, das ist Teilzeit, hast du geschrieben und es ist auch ein Nebenerwerbsbetrieb, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber das sind ja wirklich 2 komplett verschiedene Aufgaben, 2 komplett verschiedene Orte. Wie schaffst du das?
Also ich glaube, schaffbar ist es schon. Einfach dadurch, dass die Landwirtschaft in Niederbayern, aus der ich komme, ne, das ist die meiner Familie, das ist nicht besonders groß. Ich glaube, damit geht's schon mal los. Die bayerischen Landwirtschaften sind traditionell immer sowas. Also so Nebenerwerbsbetriebe, sehr viel mehr als hier im Norden. Ne? Also in Schleswig-Holstein, Niedersachsen sind es ja eher oft große Gutshöfe so.
Ja.
Und in Bayern, auch in meiner Familie, war das im Prinzip schon immer so, dass mein Großvater war Zimmerer und hatte nebenbei halt ein paar Hektar Land. Mein Vater hat dann auch Landwirtschaft studiert und hat dann in der Forschung gearbeitet und hat dann, als er wieder in Rente gegangen ist, die Felder wieder, also hatte die in der Zeit verpachtet, aber das war sozusagen immer so ein Teil, es lief immer so nebenbei. Mhm. Deswegen ist das jetzt für meine Familie sozusagen gar nicht so ungewöhnlich. Es ist nicht besonders viel Land und was, glaube ich, auch den ganz großen Unterschied macht, ist, dass wir keine Tierwirtschaft haben. So, ne?
Also man muss nicht jeden Morgen aufstehen, 5 Uhr Tiere füttern, sondern das ist quasi eben, sind Felder, die man auch natürlich bewirtschaften muss. Ne?
Ja, genau. Also es ist sozusagen Feld, Wald, Wiese. Es sind ein paar Hektar Feld, ein bisschen Wiese, ein bisschen Wald. Und es gibt zwar Tiere, eine Katze und 9 Hühner, aber die hat meine Mutter, also die gehören einfach meiner Mutter. Und es ist so, dass mein Vater, als er so über 80 geworden ist, dann den Wunsch hatte, den Hof einfach zu übergeben. Aber keines der Kinder ist Landwirt geworden oder Landwirtin. Und er hat dann das einfach aufgeteilt und hat jedem ein Stück sozusagen gegeben. Und wir hatten aber dann, es hat sich so über die Jahre eigentlich auch entwickelt, dass wir dann alle den Gedanken hatten, wir betreiben das gemeinschaftlich weiter und haben eine GbR gegründet. Mhm. Und mein Vater ist Geschäftsführer der GbR nach wie vor. Also es ist schon immer noch so, dass ich Nebenerwerbslandwirtin bin und mir gehört auch ein Feld und ein bisschen was. Und wir sprechen da sehr viel drüber und so. Aber es ist schon so, dass mein Vater ist vor Ort, er kennt sich aus und er hat es auch immer, muss man auch wirklich sagen, sehr, sehr gut betrieben, sehr, sehr gewissenhaft, auch sehr gut mit dem Wald umgegangen. Er ist sehr vorausschauend, er kennt sich einfach sehr gut aus. Also es gibt überhaupt keinen Grund, da jetzt revolutionieren, sich hinzustellen, zu sagen, wir machen alles anders.
Ja.
Weil mein Vater hat es wirklich einfach sehr gut im Griff, natürlich. Sehr viel besser, als wir das könnten.
Hm. Ja, wenn er das studiert hat, hat er ja wahrscheinlich auch tatsächlich sich da auch auf eine andere Weise vielleicht nochmal mit auseinandergesetzt, neuere Ansätze kennenzulernen oder ähnliches. Aber du hast geschrieben in dem Buch, du bist schon bei ihm richtig in die Ausbildung gegangen. Hm. Das ist ja auch spannend, weil zum einen ist es eben tatsächlich ja nochmal ein ganz anderes Thema oder doch anders zumindest auf im Gegensatz zu dem, was du jetzt machst. Und bei seinem eigenen Vater in die Ausbildung zu gehen, kann ja auch Konflikte bergen. Ist das bei euch harmlos, harmonisch abgegangen? Oder wie ist es, beim eigenen Vater nochmal in die Lehre zu gehen?
Es ist schon so, dass es eigentlich sehr harmlos, harmonisch abging. Aber es ging auch nie so sehr, oder es geht bei uns nicht so sehr um die Existenz. Ne? Ja. Das muss man schon auch sagen. Es gibt sehr, sehr viele Landwirte, die wirklich andere Themen haben. Also die sehr jetzt vor allem auch gucken müssen, dass sie überhaupt den Betrieb noch am Leben halten und sowas. Und das ist bei uns natürlich nicht so sehr das Thema. Auch dadurch, dass mein Vater ja immer gearbeitet hat. Der war in der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau und im Fachbereich Hopfen. Ich komme aus der Holledau. Also der ist Hopfenforscher sozusagen. Und
Hopfenforscher ist auch genau. Ein schöner Beruf.
Ja. Also er kennt sich sehr, sehr gut aus. Und dann war jetzt mein Wunsch am allermeisten einfach erstmal zu wissen, worum es überhaupt geht.
Ja.
Und schon mehr sogar noch als zu verstehen, wie ein Feld funktioniert und ein Wald, zu verstehen, was meinem Vater so wichtig ist.
Mhm.
Weil das ist einfach, mein Vater ist einfach Landwirt im Herzen, so von immer. Der wollte auch nie was anderes machen. Der hat mit 17 Landwirtschaft die Ausbildung gemacht und hat dann den Hof und ist dann nochmal zur Uni gegangen. Also auch erst sehr spät und hat dann studiert und sowas. Aber es war auch klar in dem Bereich und es war also sehr, sehr viel mein Part, einfach Fragen zu stellen. Mhm. Sehr, sehr viele Fragen zu stellen und auch noch viel mehr, also sozusagen einerseits natürlich das Fachliche, wie funktioniert das, wann muss man was machen. Ja? Ich habe dann so einen Kalender gemalt, wie so ein Schulkind mit halt so bunten Farben, was in welchen Zeiten im Jahr überhaupt passiert.
Mhm.
Aber es war schon auch sehr viel das Fragen so, wie ging es dir damit? Wie geht's damit, wenn die Ernte ansteht und so? Und auch zu merken so, okay, krass, das ist jetzt schon eine interessante Zeit, so, ne? Da muss man jetzt ein bisschen, da sind alle ein bisschen nervös hier in der Gegend. Und so, also.
Und als du Kind warst, hat dein Vater das ja auch schon gemacht. Hat dich das wahrscheinlich gar nicht so interessiert, oder?
Wir haben sehr wenig eigentlich mitgekriegt, muss man ehrlich sagen. Also natürlich haben wir Sachen mitgekriegt. Wir sind ja da aufgewachsen am Hof und waren immer umringt von den Hühnern und von der Katze und von der Ziege. Also ich hatte eine Ziege, später waren es dann zwei. Das waren aber jetzt sozusagen unsere Tiererfahrungen, ne? Also es war eben nicht, es ist nicht so eine Landwirtschaft, wo die Kinder auch schon morgens um fünf aufstehen und zu den Kühen mussten. So, das war bei uns nie der Fall. Und die Felder und der Wald sind ja nicht direkt am Haus, sondern so 2 Kilometer weg. Da ist man sozusagen immer hingefahren. Und es war einfach sehr oft so, dass dann der Papa ist am Samstag halt irgendwie im Wald. Und dann war der halt auch so mit sehr vielen anderen aus meiner Verwandtschaft, mit meinem Cousin und also es helfen sehr viele zusammen so bei uns. Und da waren die immer unterwegs. Ich kann mich schon an ein paar Tage erinnern, an denen wir irgendwie dabei waren. Und es waren sehr viele so kleine Events, in denen wir tatsächlich auch Hopfen gezupft haben und dann so Kränze draus gebunden haben und so. Aber es kam mir immer mehr vor wie so ein, ach, da ist mal jetzt ein lustiger Nachmittag, da müssen wir irgendwie das und das machen. Aber nicht so wirklich viel mitbekommen auch von dem, was es bedeutet tatsächlich. Und das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen Teil davon, dass ich so ein bisschen als Chance auch gesehen habe, das dann mal zu lernen. Und dafür muss ich auch echt sagen, was dann auch das richtige Alter so, ne? Also ich bin jetzt, ich glaube mit wenn ich jetzt 22 gewesen wäre oder was und mein Vater hätte dann gesagt, hui, ich gebe euch jetzt eben irgendwie ein Stück Feld und jetzt machen wir Landwirtschaft, dann hätten wir alle gesagt, was, wir haben irgendwie was anderes zu tun, so, da steckten wir alle in unseren Studien und Berufen und solchen Sachen.
Ja.
Aber das war jetzt für uns alle, glaube ich, auch ein guter Moment zu sagen, so, ja, okay, jetzt interessiert es uns und
ist ja auch eine Form, also du lebst ja jetzt hier in Hamburg mittendrin in der Stadt mit 3 Kindern, vielleicht auch mal Landflucht in begrenztem Maße zu praktizieren, oder?
Ja, total. Also es ist ja weniger Landflucht in dem Sinn, als dass es immer noch tatsächlich ein Teil ist ja von mir und von uns. Mhm. Ich komme daher, wir sind da oft. Und gerade jetzt so auch zu Beginn der Pandemie waren wir da schon sehr oft so, ne? Es war jetzt immer natürlich am Anfang immer ein Riesenakt, wenn man jetzt dran denkt, wird einem auch ein bisschen schwindelig so. Also müssen wir isoliert haben, 5 Tage Tests gemacht, alle nach Bayern auf dem Hof und so. Aber es war natürlich auch sehr schön. Und ich habe 3 Kinder, die Jungs sind 6, das sind Zwillinge. Und mein Vater hat 2 Traktoren, so alte grüne. Und meine Jungs haben dann immer sich zu zweit draufgesetzt und jeder auf einen und so. Also es war ganz viel, ist da schon auch einfach Teil von uns.
Ja. Und dann entsprechend hat deine Familie das wahrscheinlich auch positiv aufgenommen. Also dein Mann auch, als du gesagt hast, also jetzt noch ein Teil meines Lebens werde ich jetzt als Landwirtin verbringen.
Da müsstest du jetzt mal meinen Mann fragen. total. Also ich kann mich jetzt an niemanden erinnern, der irgendwie gesagt hätte, was um Gottes Willen so. Mhm. Es stand aber auch nicht so wirklich zur Debatte. Also es war natürlich schon auch einfach so, dass das klar irgendwann im Moment war, wo man sich damit befassen muss, wo es darum auch geht, wie regeln wir das? Oder also vor allem mein Vater natürlich, wie regelt er das? Und es war dann schon auch sein Wunsch, das zu tun. Und dann, dann stand es, also ich glaube, es gab auch nicht so wirklich eine Alternative.
Und von deinem Arbeitgeber ist ja auch nicht selbstverständlich, oder? Aber du arbeitest wahrscheinlich, wenn du das Ressort leitest mit Florian Zinnecker in Teilzeit, nehme ich an, und ließ sich das arrangieren? Also einfach zu sagen, so jetzt mache ich das mal. Auch die Ausbildung kostet ja auch Zeit wahrscheinlich, sich da in alles erstmal wieder einzuarbeiten. Wie hast du das geschafft?
Also die Ausbildung bei meinem Vater war jetzt keine Ausbildung. Ich bin nicht gelernte Landwirtin so,
klar,
sondern ich war einige Zeit mit meinem Vater unterwegs und habe mir Sachen erklären und zeigen lassen und mitgemacht. Dafür habe ich Sabbatical einfach genommen vom Arbeitgeber. Und ich arbeite in Teilzeit, aber es ist im Moment sind es 90%, so 80-90%. Es ist dann eher immer so, dass ich blockweise Zeit frei nehme, um dann dort zu sein. Und das geht gut. Klar, mein Arbeitgeber muss wissen, was wir in nebenbei noch so Berufliches tun.
Erwerbstätigkeiten müssen angemeldet werden.
Genau.
In dem Sinne.
Ja, genau. Aber da gibt's jetzt auch keine Bedenken oder sowas. Also,
man ist ja auch für eine Journalistin, also denke ich, sehr gut in verschiedene Themenbereiche auch mit ganz verschiedenen Menschen zu tun zu haben. Ja. Also ich glaube, dass das den Beruf bereichert, wenn man eben nicht nur aus der Perspektive jetzt einer Städterin auf die Themen guckt. Geht dir das auch so, dass du manchmal, wenn du dann quasi auf dem Traktor, Bulldogger heißt das? Oder
Bulldog, ja, Bulldogger. Dann sagt man Bulldog.
Das fand ich einen schönen Namen. Also wenn du dann auf dem Bulldog sitzt und über Themen nachdenkst, die uns jetzt gerade hier in Hamburg beschäftigen, sehen die vielleicht manchmal ein bisschen anders aus. Und das kann ja auch ein guter Perspektivwechsel sein, oder?
Also ich finde total, und ich habe auch echt das Gefühl, dass ich da ein großes Glück habe, dass man in so vielen Welten, dass man Teil sein kann von verschiedenen Welten. Und ich glaube schon auch, dass das ein bisschen was mit dem Blick macht. So, ne? Also ich bin freiwillig in Hamburg. So, wir sind hierher gezogen, weil es schön ist, weil es eine schöne Stadt ist und wir fühlen uns hier sehr beheimatet. Mhm. Aber ich bin nicht in der Großstadt aufgewachsen. Ich bin nicht hier zur Schule gegangen, so. Deswegen ist es manchmal schon so, dass man Sachen sich neu ergründen muss, weil es anders läuft als wie ich das kenne in meiner Kindheit so. Aber ich glaube eben schon auch, dass das ein bisschen, dass man da manche Sachen auch anders wahrnimmt. So, ja. Das glaube ich total. Ja. Und das ist auch bei mir im Ressort so. Es gibt natürlich einige, die sind Hamburgerinnen oder Hamburger und sind da aufgewachsen und andere sind dazugekommen. Hamburg ist ja eine Stadt, in der sehr so gemischt ist. Und ich glaube, dass genau das total gut tut, dass manchen Sachen auffallen, die denen, die hier schon immer waren, überhaupt nicht auffallen.
Ja. Was wäre das denn zum Beispiel, was du anders siehst als jemand, der hier in Hamburg aufgewachsen ist?
Was ich unheimlich schätze an den Hamburgern und den Hamburgerinnen, ist so eine angenehme Zurückhaltung. Und ich meine es nur positiv. Es ist einfach nicht so, dass man sich hier in anderer Leute Dinge ungefragt einmischt. Ja. Und das ist was sehr, sehr Angenehmes. Ich fand auch das nie so, wie man das oft hört, irgendwie hanseatisch kühl, habe ich das nie empfunden. Ich fand immer, wir sind dahin gezogen, wir fühlen uns total beheimatet und kennen alle in allen, jeden Kioskbesitzer und alle Nachbarn und so. Und es war immer sehr freundlich und herzlich auch. Aber ich finde schon, dass das, was sehr, sehr, sehr angenehm ist, ist, dass man auch einfach sagt, hey, guten Morgen, jawohl. Aber du lässt sie einfach alle machen, was sie machen wollen. Und das ist, finde ich, unglaublich befreiend auch so. Also ich fühle mich sehr frei hier in Hamburg.
Ja. Und wenn man jetzt auf deine berufliche Entwicklung kommt, sind das ja wirklich sehr verschiedene Dinge. Gibt es denn dann trotzdem sowas wie einen roten Faden zwischen Hotel, Fachfrau, Biologie, Studium, Neurobiologie, Journalismus, Landwirtin? Ist da für dich persönlich irgendwas, was du sagst, das treibt mich an oder das zieht sich bei mir durch?
Also ich glaube, roter Faden wäre wirklich zu viel gesagt. Ist roten Faden. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich wenig nachgedacht habe darüber. Ich hatte jetzt nie einen Lebensplan oder was, so da arbeite ich drauf hin, sondern mich sehr einfach irgendwie so ein bisschen auch treiben lassen vielleicht sogar und irgendwie das auch einfach angenommen, was sich so ergeben hat. So, also ich war ja auf dem Gymnasium die 5., 6. Klasse und meine Mutter hat, also ich war dann halt irgendwie gut in den Hauptfächern und in Nebenfächern, wo man hätte lernen müssen, Geschichte und Erdkunde und so, halt nicht so sehr, aber ich glaube, es ist klassisch Teenager-mäßig.
Ja.
Hatte ich halt so mäßig Interesse. Meine Mutter hat gesagt, wenn du nicht lernen willst, dann gehst du auf die Realschule und machst eine Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann bin ich auf die Realschule und hab ich mich damals halt beworben, so mit 15 für so Feinwerksmechanikerin oder so. Und die Betriebe damals in Niederbayern am Land haben mehr oder weniger jetzt mit mir als Mädel irgendwie nicht so richtig was anfangen können, muss man auch einfach sagen. Gar nicht böse, es war einfach wirklich so, oh, huch, ja, wir haben halt keine Frauentoiletten, was machen wir jetzt? Und dann hatte ich halt diese eine Ausbildung bekommen und ich finde, im Nachhinein hat sich das auch total gut ergeben. So, also ich bin gerne auch Gastronomin. Ich habe immer, also seit ich 16 bin, immer gearbeitet, immer nebenbei, neben dem Studium, gekellnert, in allen möglichen Restaurants und Kneipen, weltweit letztlich auch. Das war immer toll. Ich hatte immer irgendwie, also ich hatte nie Geldprobleme. So, du sagst ja gut, dann gehe ich wieder kellnern. Und das Gefühl begleitet mich so. Also ich habe da jetzt keine großen Ängste, so, weil ich immer das Gefühl habe, im Zweifelsfall gehe ich kellnern. Und dann hat sich das irgendwie auch so ergeben, dass, also es war dann klar, ich will mein Abitur noch irgendwie nachmachen, dann hat sich das ergeben, Biologie zu studieren und das fand ich auch schön. Also alles, was ich gemacht habe, fand ich eigentlich auch richtig gut. Also ich bereue nichts davon. Ich habe aber wirklich das Gefühl, dass alles im Journalismus wahnsinnig gut zusammenkommt, weil mir alles was hilft. Teilweise das Fachwissen aus den verschiedenen Bereichen, teilweise so ein bisschen zu verstehen, wie Menschen sich in diesem Beruf fühlen, was deren Themen sind und auch einfach Leute zu kennen aus vielen verschiedenen Bereichen. Und da habe ich total das Gefühl, also im Journalismus fühle ich mich sehr angekommen. Da hilft mir alles das was. Und ich kann immer noch diese Neugierde, die es ja schon auch irgendwie so ein bisschen ist, das alles auszuprobieren, immer noch voll ausleben. So, ne? Ich habe noch nie so viel gelernt, auch wie seit ich diesen Beruf mache. Wenn ich irgendwie was wissen will oder Fragen habe, kann man ja effektiv anrufen und das fragen und drüber schreiben. Also, das ist, ne?
Ja, und auch durch die Gespräche, ne, mit den verschiedenen Menschen lernt man das ja auch nochmal ganz anders kennen. Also wenn man sich Wissen aus dem Buch aneignet, ist das ja nochmal was ganz anderes, als wenn jemand erzählt, wie es ist. Und das ist ja dann auch dein Thema. Also ich hatte auch das Gefühl, als ich das gesehen habe, da steckt ohne, du hast das auch, glaube ich, irgendwo gesagt, du hast manchmal Leute beneidet, die einen festen Plan hatten. Aber da steckte jetzt kein fester Plan dahinter, aber es hat sich dann doch einen Weg ergeben, der dann in etwas mündete, wo alles andere eben vielleicht auch erst nachträglich dann Sinn gemacht hat, was man gemacht hat. Und das ist ja eigentlich auch schön, weil letztendlich ist das ja auch die Botschaft, man kann sich auch mal einfach auf was einlassen, was da gerade vor einem steht, ohne zu sagen, was mache ich denn damit in 5 Jahren? Und gerade aktuell ist das natürlich noch umso mehr eigentlich nicht planbar, was wir in 5 Jahren machen. Das wissen wir ja alle nicht.
Ja.
Du lebst ja jetzt seit 10 Jahren in Hamburg und ich finde das beim Podcast immer so schön, dass ihr beide ja einen schönen Nicht-Hamburger Dialekt habt.
Ja.
Und du hast auch mal einen schönen Text, den verlinke ich auch, weil den hatte ich gestern auf deiner Website entdeckt über den Dialekt und was der dir bedeutet. Ich habe mich gefragt, vielleicht ist das bei der ganzen Veränderung auch so eine Konstante, also dass man doch irgendwo sagt, ich muss auch wissen, wo ich herkomme und bleib da ein bisschen bei oder...
Ja und nein. Also es ist natürlich auch so, dass ich den Dialekt einfach nicht ablegen kann. So, ne? Also ich habe da jetzt auch wieder keine Wahl. Der ist so, ich habe mal eine Weile, auch in der Journalistenschule, hatten wir so ein bisschen Sprechtraining.
Ja.
Und da habe ich sehr viel drüber gesprochen, auch was man mit dem rollenden R anfängt, weil es damals noch hieß, so muss man vielleicht irgendwie gucken, dass du rein Hochdeutsch lernst. Aber es war schon damals auch die Zeit, dass die dann gesagt haben, so, naja, stimmhygienisch ist es sauberer und ganz ehrlich, also es ist einfach so, wie es ist. Also das ist das eine, dass ich da jetzt nicht so sehr die Wahl habe, aber es stimmt schon, ich mach's einfach auch gerne. Es ist ein Teil von mir, von meiner Heimat und es ist auch ein Teil von mir, der jetzt auch niemandem wehtut. So, ich spreche halt einfach so und ja, kann man sich dran gewöhnen. Aber ich habe auch so tatsächlich, also wir haben natürlich das Thema, Florian und ich, Florian ist Franke. Ich finde auch, bei ihm hört man es nicht so sehr wie bei
aber
mir.
Aber ich habe auf der Bühne, als ihr da beide saß, gedacht, es ist eigentlich auch schön, dass so ein Hamburger Podcast von 2 Menschen gehostet wird, die beide doch, man hört zumindest, dass ihr jetzt nicht ursprungsmäßig aus Hamburg kommt. Ich bin da jetzt auch gar nicht so feinhörig, komme hier selber auch nicht aus Hamburg und mir sagen manche auch, dass man einen leicht westfälischen Einschlag hört. Das habe ich mir gedacht, wieso hört man
gar nicht so sehr, würde ich jetzt sagen.
Ja, aber also es gibt welche, die das hören und ich finde das eigentlich eher schön, also auch so als Zeichen für die Stadt, dass man eben nicht sagt, das muss hier alles hamburgisch sein, sondern das ist ja eine ganz bunte, vielfältige Stadt und dass dann da auch verschiedene Dialekte aufeinandertreffen und auch verschiedene Ausdrucksweisen ist ja eigentlich sehr zeitgemäß. So.
Ich finde auch und ich fand auch ehrlich gesagt, also wir machen den Podcast jetzt seit fast 2 Jahren und am Anfang auch in der Entwicklung und so hatten wir oft gesagt bekommen, mach doch immer einen Running Gag, weil das wird schon erstmal die Leute so ein bisschen verwirren. Also die Elbvertiefungsleserinnen und Leser kannten uns natürlich schon.
Elbvertiefung ist der Newsletter, der auch sozusagen ein Produkt der Zeit Hamburg Familie ist und der Elbvertiefung Podcast ist dann der Podcast dazu, ne?
Genau. Und wir haben den Podcast dann natürlich erst im Newsletter angekündigt so und die kennen uns oder kannten uns schon, auch weil es in dem Newsletter immer ein Bild gibt, so, aber die kannten natürlich unsere Stimme nicht so. Also wir hatten in den ersten Folgen wirklich uns immer ganz, ganz hart bemüht, immer irgendeinen Running Gag zu machen, also immer irgendwo zu erwähnen, weil ich komme ja aus Niederbayern, aber so, dass man das irgendwie nochmal ganz kurz einordnet. Ja. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen das Gefühl gibt, der Hörer weiß, you know, I know, so wir wissen es alle. Und irgendwann aber haben wir das einfach aufgehört, weil wir dachten so, das ist jetzt einfach gut, so jetzt, das ist einfach so. Und das ist auch wieder, glaube ich, spricht sehr für Hamburg. Ich habe eigentlich sehr selten Briefe bekommen, die was mit meinem Dialekt zu tun hatten und dann auch nicht richtig böse, so, sondern vielleicht so ein bisschen lustig. Aber die allermeisten Sachen waren wirklich einfach so inhaltlich oder Fragen gestellt und so. Und ich glaube auch, dass das auch in Hamburg tatsächlich sehr verinnerlicht ist, dass einfach Hamburg eine bunte Stadt ist. Da kommen alle Leute irgendwie irgendwo her und das ist gut so.
Ja.
Und so fühle ich mich auch in diesem Ganzen.
Ja, und ich glaube durch das Podcasten so dieses formalisierte Sprechen auch sich so ein bisschen aufgelöst hat. Also das ist vielleicht auch eine Entwicklung, dann auch nochmal dazu kam, ne? Dass man ja gar nicht möchte, dass alles gleich klingt. Also so formatgetrieben, die Sprechweise ist nicht wie beim Radio. Man redet eben ganz normal, wie wir uns hier am Tisch gegenüber sitzen. Und dazu gehört dann natürlich auch ein Dialekt. Also das ist eben ganz normal. Und von daher ist das, glaube ich, sehr podcastgemäß auch, dass ihr da mit verschiedenen Dialekten unterwegs seid. Du hast dir wie alle unsere Gäste 3 Lernangebote aus der WHU ausgesucht. Mhm. Die Hamburg Open Online University ist ja ein Angebot von ganz vielen Lernangeboten, die frei zur Verfügung stehen. Ich muss das immer nochmal sagen, weil letztlich sagte tatsächlich auch jemand, mit dem ich hier gesprochen habe, das ist ja ein tolles Angebot. Ich glaube, ich werde mir da auch mal was kaufen. Und da habe ich gesagt, nein, das muss man gar nicht kaufen. Ganz frei, das ist ja auch, deshalb heißt es eben Open. Open ist offen für alle, die sich damit beschäftigen wollen, mit diesen verschiedenen Themen. Und über 200 Angebote gibt es inzwischen und du hast 3, also hast schon mal eine große Herausforderung bestanden, dir 3 da rauszusuchen. Mit dem Ansatz, das haben wir immer gesagt, dass das so ein bisschen das ist, was dich nochmal interessieren würde. Du hast ja schon unheimlich viel gelernt und wir machen das jetzt einfach mal nach und nach. Ich verrate nicht alle, sondern fange einfach mal an mit dem ersten, was du dir ausgesucht hast. Ich stelle es ganz kurz vor. Und du sagst dann, warum du genau das ausgesucht hast. Also das Angebot heißt Leben retten, Online-Reanimationstraining, wurde erstellt vom UKE Hamburg. Also das ist ja so, dass bei der Hamburg Open Online University verschiedene Einrichtungen, Universitäten, Hochschulen aus Hamburg die Lernangebote zur Verfügung stellen, also auch erstellen. Und dieses Angebot, das ist eines, das wirklich Leben retten kann. Es geht nämlich darum, wie man erste Hilfe leisten und die Erstversorgung übernehmen kann, wenn ein Mensch einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet. Das lernt man in diesem Angebot mit einfachen Videos, über Zeichnungen, Texte, in Theorie und aber auch mit ganz praktischen Anleitungen. Ja, Maria, warum hast du dir dieses Angebot ausgewählt?
Es ist einfach wichtig, das zu können, so. Und es ist auch einfach interessant. Also es interessiert mich einfach auch, wie es funktioniert, letztlich ja auch, wie es Herz-Herz-Kreislauf funktioniert, so. Tatsächlich gibt es da jetzt auch eine kleine Geschichte dazu, nämlich zwischen dem Abitur und dem Biologiestudium habe nach dem Abitur erst kurz darüber nachgedacht, Medizin zu studieren und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Rettungsdiensthelfer.
Ach, das auch noch.
Ja, das auch noch. Das war jetzt auch keine langjährige Ausbildung, sondern das waren damals irgendwie 2 Wochen Kurs und dann ging es noch über 4-5 Monate so praktisch. Also ich bin tatsächlich mitgefahren und das habe ich alles mal gelernt. Also das sind ja die ersten Sachen, die man lernt sozusagen. Ja. Also wie man jemanden reanimiert und Druckverband oder so. Also es gehört ja zu den Basics. Es ist aber jetzt schon wirklich lange her. So, also das würde ich sehr gerne wieder auffrischen, weil ich glaube einfach, das sollte jeder können. So, man das macht einfach Puff und man ist irgendwie in einer Situation, in der man das braucht und das sollte einfach jeder können.
Ja, das ist irgendwie eine schöne Parallele zu Tobi Schlegel, der ja bei uns zu Gast war, also unser Gast in der Podcast-Nacht war, Folge vorher, kurzer Verweis, wir haben die Folge als Sonderfolge herausgebracht. Der hatte sich das ja interessanterweise auch ausgesucht und ist ja auch, hat eine Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht. Und er hat gesagt, ihn würde interessieren, wie macht man das online? Also weil das ja auch dann dazu führt, dass das eigentlich ganz viele Menschen relativ einfach lernen können. Also einen Erste-Hilfe-Kurs zu buchen, dann regelmäßig dahin zu gehen und das regelmäßig aufzufrischen, ist eine viel größere Herausforderung, als sich einmal davor zu setzen. dann die Videos anzugucken, wo das wirklich so richtig toll erklärt wird, finde ich. Also wo man sieht, wie muss ich mich neben den Menschen setzen, was ist der richtige Abstand, wie viel Druck muss ich geben. Dann gibt's ja den Song Staying Alive, in dessen Rhythmus man dann auf die Gegend des Herzens da drücken muss. Und mir ging es so, als ich es mir nochmal angeguckt habe, man macht ja einen Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein. Mhm. Ich glaube tatsächlich, das war mein letzter. Und ich habe mich gefragt, sollte man das nicht verpflichtend immer wieder auffrischen, weil das geht doch wahrscheinlich allen so, was man mit 18 Jahren mal damals viele Sachen, andere Sachen im Kopf habend gelernt hat, vergisst man natürlich auch schnell wieder, wenn man das eben nicht immer wieder aktiviert. Das ist ja bei Wissen so.
Ja, würde Sinn machen, total. Und ich glaube eigentlich auch schon viel früher, meine Kinder interessieren sich da auch total dafür. Und haben wir neulich irgendwo gesehen, ein Logo, dass es diese Schulsanitäter gibt. Also manche Schulen machen das, die Kinder auch darin ausbilden. Und so haben wir uns auch gleich informiert, weil das auch für Kinder schon total wichtig ist und vor allem auch, es ist ja auch wahnsinnig interessant, es ist ja auch gut sozusagen sowas zu wissen und zu können, so das gibt einem ja ein gutes Gefühl auch.
Ja, in dem Angebot wird auch gesagt, dass nur ein Drittel der Umstehenden an einem Unfallort tatsächlich Reanimationsmaßnahmen durchführen, also nur ein Drittel, zwei Drittel machen es nicht, obwohl ein Mensch liegt, der offensichtlich, dem es schlecht geht, der vielleicht sogar stirbt. Man muss ja erstmal gucken, was ist mit dem los. Kannst du das erklären, wie es passiert?
Ja, wir haben einen Auffrischungskurs gemacht, als ich glaube, meine Tochter gerade auf der Welt war. Da gibt es so einen, wie hilft man Kindern in Notsituationen Kurs. Den haben wir hier dann gemacht. Und die hat das so ein bisschen erzählt, dass sehr viele dann umtreibt, nichts falsch zu machen. Ja. Also viele haben dann Angst, etwas falsch zu machen. Und ich glaube, dass das der Grund ist, tatsächlich. Mhm. Und ich glaube aber, dass man nicht so viel falsch machen kann, solange man überhaupt was macht.
Ja, das ist ja schon das Falscheste, was man machen kann, wenn man gar nichts macht, weil dann ist relativ klar, das hilft auf keinen Fall. Und es sind ja manchmal wirklich, das ist auch schön in dem Angebot, man muss dann schätzen, wie viele Minuten man hat, sozusagen, um noch den Menschen zu retten, wenn schon ein Herz-Kreislauf-Stillstand ist. Und es waren deutlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, wie viele es waren mehr, als ich geschätzt hätte. Also man hat da wirklich ein Zeitfenster. Und bis der Rettungswagen kommt, in Hamburg dauert 7 Minuten, und diese 7 Minuten zu nutzen ist natürlich super.
Ja.
Und trotzdem, also ich kann es auch nachvollziehen, weil man manchmal sind die Menschen ja auch, das sind fremde Menschen und man muss dann sehr nah an sie herangehen, man muss sie berühren, und das ist ja auch etwas, was man vielleicht im Kopf schon mal vorwegnehmen kann. Also so eine Scheu, sich dann auch vielleicht über jemanden, der sich erbrochen hat oder ähnliches. Das kann ja auch damit einhergehen, mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Und da zu sagen, okay, das ist so, aber sich mental darauf vorzubereiten, dass man das dann überwindet, weil das natürlich tatsächlich sehr wichtig ist, dann zu helfen.
Und ich glaube, zum Überwinden hilft auch, dass man sich klar macht, dass das jetzt wirklich sozusagen lebensentscheidend ist, was man da tut.
Ja.
So. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen die Leute oft davon abhält, dass sie nicht genau einschätzen können, so wie wichtig ist es jetzt, dass ich jetzt aktiv werde.
Ja.
So.
Und das, finde ich, kann man tatsächlich eben auch lernen, ne? Also im besten Sinne, dass man sagt, man spielt das mal gedanklich durch, man hat es schon mal gemacht, dann hat es vielleicht so ein, also wenn man etwas lernt, dann hat das ja einen Automatismus, wenn man es dann anwendet, ne? Durch Wiederholung und von daher. Ja, gut, also Leben retten, Online-Reanimationstraining vom UKE Hamburg. Alle angucken, nicht nur die es schon mal gemacht haben, sondern gerade die es vielleicht, wie ich, sagen, ist schon ziemlich lange her, dass ich den ersten Erste-Hilfe-Kurs hatte. Das zweite Angebot, das ist jetzt gar nicht so überraschend, also beziehungsweise eigentlich ja doch, weil ich gedacht habe, das weißt du vielleicht alles schon. Das heißt Mikroben im Einsatz, MIKI, die Abkürzung, ist von der TU Hamburg, und dieses Angebot führt dich in die Welt der Mikroben ein, also der kleinsten Organismen, zum Beispiel Bakterien, Pilze, Viren, Algen. Du lernst dabei Extremophile und ihre ungeheuren Superkräfte kennen, und du erfährst, wie sie im Labor kultiviert und in Industrie oder auch in der Landwirtschaft genutzt werden können und dabei auch unsere Umwelt schonen. Was hat dich an dem Angebot interessiert, Maria?
Ja, ungefähr alles interessiert mich, was mit so kleinen Lebewesen zu tun hat. Also Bakterien, Viren, Pilze, Algen, vor allem Algen, finde ich nicht nur wahnsinnig faszinierend, was die können und wie, sondern auch, wie man das nutzen kann tatsächlich. Ich glaube auch ehrlich gesagt, da steckt so, so viel Potenzial drin, das wir nicht nutzen so. Und also alles, was man da hört, was die Algen wieder schaffen, und das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend. Da würde ich gerne alles Mögliche drüber wissen. Mhm. Ich habe auch zu Beginn, also vor einigen Jahren, öfter mal Artikel geschrieben über verschiedenste Mikroorganismen, auch über so kleine Startups, die damals sehr viel mit Cyanobakterien experimentiert haben. So, die
Cyanobakterien, das sind?
Es sind im Prinzip Mikroalgen, so werden sie, so heißen sie wirklich. Und das fand ich so unglaublich beeindruckend. Einen großen Teil des Sauerstoffs auf der Erde werden eben nicht von Bäumen produziert, sondern von Algen. Und damit könnte man auch sehr viel mehr experimentieren. Und die haben zum Beispiel das versucht, dass sie so ein Algenfarmen anlegen in der Wüste, in so riesigen, langen, durchsichtigen Plastikschläuchen, die dann zur Hälfte gefüllt waren, damals mit Meerwasser, und obendrauf schwimmen die Algen, und dann haben sie im Prinzip Abgase draufgeblasen, und die produzieren dann eben daraus, ja, Sauerstoff und irgendwas, Zucker oder Diesel oder so, je nach Art. Und ich hatte wirklich damals das Gefühl, jetzt werden alle Wüsten hier mit diesen Schläuchen dann verlegt, und dann kann man ja auch wahnsinnig viel machen gegen den Klimawandel. Aber es ist nicht so richtig vorwärts gegangen damit.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie hat man noch nicht so wahnsinnig viel gehört.
Ja. Also war halt so ein Mini-Startup, irgendwie drei Leute oder was, in einem Berliner Büro, also einem Berliner Labor. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich glaube, da könnte man sehr viel mehr damit erreichen und tun und investieren.
Ja, darum geht es ja auch in dem Angebot tatsächlich. Es geht eben darum, wie man das im Labor kultivieren kann, wie man es dann aber eben auch nutzen kann für Landwirtschaft, in dem Fall sogar auch tatsächlich zur Tierfütterung. Du hast ja eben gesagt, ihr habt keine Tiere, aber sonst könntest du dir direkt ansehen, wie man auch, Tierfutter ist ja eben auch ein Thema, dass man das Futter, was man an die Tiere gibt, auch wiederum unsere Umwelt ausbeutet. Und wenn wir da einen Weg finden würden, dass eben umweltschonend auch Tierfutter zu produzieren, wäre das auch ein guter Ansatz. Warum haben denn eigentlich Bakterien, Pilze, Viren, also wenn ich das so erzähle, dann denkt man ja immer eher an die negativen Dinge, gerade jetzt Viren sind nicht positiv behaftet. Wieso haben die so ein schlechtes Image bei uns?
Naja, ich meine, sie machen natürlich schon auch sehr krank. Also man kriegt natürlich viel mehr von eben diesen Lebewesen mit, wenn sie halt was anrichten, so, ne? Also wenn sie uns krank machen. Und es ist ja auch schon, also die beste Erfindung der letzten paar hundert Jahre war natürlich Penicillin, so, ne? Also es ist ja schon so, dass was, wenn man was hat, um gegen die potenziell tödlichen Bakterien ein Medikament zu finden, das ist ja schon eine große Erfindung, so. Und ich glaube, das ist auch so im normalen Leben, die jetzt irgendwie unscheinbar sind oder am wenigsten anrichten oder einfach nur irgendwie so im System funktioniert, nimmt man auch am wenigsten wahr.
Das stimmt, aber es ist ja eben auch doch eine Art, immer sehr gefahrenorientiert zu berichten, ne? Und nicht mit den Potenzialen. Du hast selber auch mal einen schönen Text geschrieben, dass wir auch wir Menschen tatsächlich von eigentlich ein großer Organismus von vielen Einzellern sind und ungefähr 2 Kilo dieser Mikroben auf uns wohnen, finde ich auch ein sehr schönes, du hast dann das Bild, schöne Bild der Kommune gewählt. Ist das auch etwas, was eigentlich unser Bild als Mensch verändert, wenn man sich das mal klar macht? Also, dass wir quasi zu einem großen Teil von anderen Organismen bewohnt sind, können wir dann noch sagen, ich, Nicola, musste ich nicht sagen, wir? Ich und meine Mikroben.
Wir, genau. bei mir zu Hause. Ich glaube schon, und ich glaube auch, dass es das hat, als so die Zeit aufkam, wo man sehr, sehr viel dann darüber nachgedacht hat. Also diese Mikroorganismen, also sehr viel Studien dazu gab und Bücher und so, dann, ich glaube, es ist schon bei den allermeisten Menschen angekommen, eben, dass wir eben sehr bewohnt sind, so. Und ich glaube schon, dass es vieles verändert hat, zum Beispiel auch in der Ernährung so, dass man auch sehr viel mehr darüber nachdenkt, was tut mir gut, also was tut den Organismen gut. Wir sind eben nicht eine Maschine, so sehr technisch, sondern es ist alles ein bisschen lebendiger. Ich glaube schon, dass es das, dass es das hat. Vom Gefühl her, was wir als Mensch sind, ja, möglicherweise auch ein bisschen, dass man so ein bisschen mehr auch so tut. Ich muss es jetzt aber auch für meinen Bauch tun, als hätte der auch, als würde der auch irgendwie sozusagen eine Rolle spielen, was er natürlich auch tut.
Ja, ich glaube, der Darm, das ist inzwischen vielen bekannt, ne, dass da nochmal ein großes Eigenleben stattfindet, auch durch bestimmte Bücher. Und da komme ich auch zu etwas. Du hast ja, bevor du, ich weiß gar nicht, wie viel du jetzt wirklich noch im Bereich Wissenschaft schreibst bei Zeit Hamburg, aber bevor du als freie Journalistin, war das ja auch dein Steckenpferd sozusagen. Du hast sehr viel mit Wissenschaftlern gesprochen und auch sehr schön erklärt, Stücke geschrieben, also sehr anschaulich. Ich muss das einfach vorlesen, weil ich das so schön fand. In dem Artikel über die Kommune hast du mit einem Mikrobiomforscher Peter Bruck gesprochen und hast über ihn gesagt, er ordnet und zählt die Spuren der Wesen, die er in den vielen verschiedenen Ausscheidungen menschlicher Därme findet, um Schlüsse daraus zu ziehen, wer darin lebt und wie viele davon. Mit anderen Worten, Borg wühlt in der Scheiße. Hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich mal so eine Forschung mache. Also es hat mir deshalb so gut gefallen, weil ja mit sehr viel Bewunderung, Faszination, aber auch Abstand über wissenschaftliche Forschung. Aber nicht jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin mag das vielleicht auch so, wenn man so nahbar, so direkt, so die Sachen so herunterbricht. Und die Frage ist, vermisst du das so ein bisschen? Also diese, das ist ja eine Übersetzungsleistung letztendlich, zu sagen, erstmal erzählen, was macht er alles und dann, ja, wenn ihr das mal euch vorstellen wollt, er wühlt quasi in der Scheiße.
Ja, klar, natürlich ein bisschen schon. Und ja, das hat sich schon sehr verändert, seit ich sozusagen im Hamburg-Ressort bin. Allerdings habe ich da sehr, sehr viel dazu gewonnen, nämlich noch mehr Breite, die ich ja auch sehr mag. Ja. Also wir machen eben jetzt Themen aus wirklich allen Bereichen, Politik, Wirtschaft, auch Stadtleben, Gesellschaft, Leute, so natürlich, was ich super finde. Dieses in den Laboren der Forscherinnen und Forscher rumzulaufen, klar, natürlich, das war schon toll, weil ich ja auch im Herzen Naturwissenschaftlerin bin und das alles ganz faszinierend finde und das wirklich gerne mache, eben genau das, was du meintest, das Runterbrechen, dass man das dann auch irgendwie versteht. Ich habe aber auch wirklich das Gefühl, dass es bei den Forscherinnen und Forschern da schon eine große Offenheit gibt. Also es ist schon, ich habe glaube ich auch echt ein deutsches Problem, dass in Deutschland die Forscherinnen und Forscher oft so sehr, sehr, sehr korrekt sein wollen. Ja. So. Die Amerikaner sind es nicht so. Also immer wenn ich im englischsprachigen Bereich mit jemandem gesprochen habe, ich meine gut, da geht's ja schon damit los, dass die sagen, ja, das hast du schon verstanden, passt schon. Also da gibt's jetzt niemanden, der sagt, da muss ich nochmal drauf schauen. Da gibt's ein sehr viel größeres Vertrauen, habe ich das Gefühl. Mhm. Und sie erklären auch viel mehr so, dass man es dann eben versteht. Also ab einem gewissen Punkt im Studium haben wir alle mit englischsprachigen Büchern gearbeitet, weil da auch das Gehirn, ich habe eben Neurobiologie studierte, die erste Erklärung, weiß ich immer noch irgendwie, dass irgendwie stand, das Gehirn ist wie ein großer Cookie Cake und dann muss ich das irgendwie vorstellen, die Nervenzellen sind wie die Smarties, die drin sind und die Gliazellen ist der Kuchen drumherum. Das stimmt natürlich nie ganz genau, aber das werde ich nie wieder vergessen. So, ich habe einfach das Bild.
Das
und so.
Bild entsteht, ja.
Das finde ich sehr schön und fand ich immer sehr schön. Ich habe da wirklich auch sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt, die auf eine Art wirklich Großes auch geschafft haben und geschaffen haben und damit auch so einen kleinen Teil oft dazu beigetragen haben, dass die Welt ein bisschen besser wird, aber das überhaupt nicht, also so sehr bescheidene Menschen sind, ne? Also und auch das war wirklich toll. Ich habe vor einigen Jahren Peter Higgs getroffen in Edinburgh und das war ein Jahr bevor er den Nobelpreis, oder zwei Jahre, glaube ich, bevor er den Nobelpreis bekommen hat. Und der hat wirklich 1964 einmal auf, glaube ich, 1, 2, 3 DIN A4 Seiten das mit diesem Higgs-Teilchen aufgeschrieben, so. Ja. Und hat dann selber auch die Forschung gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Also so, was dann da alles geschehen ist am CERN. Dann haben die ja diese riesigen Apparate gebaut und letztlich das Higgs-Teilchen dann auch gefunden und die Theorie bewiesen und so. Und er ist inzwischen leider gestorben, aber er war ein so einfacher, netter Mensch, der ganz ehrlich das auch gesagt hat, ja, also ich meine, ich hatte den Gedanken, das war irgendwie total logisch, aber ich verstehe das nicht mehr, was die jetzt machen, so, oder? Es war einfach unglaublich sympathisch.
Ja, und das ist ja eigentlich auch eine tolle Art zu beschreiben, wie eigentlich Wissenschaft funktioniert. Also einer hat eine Idee und andere setzen dann drauf auf, ne? Also ja, auf den Schultern von Riesen. Ja, sehr schön. Aber vielleicht finden wir ja auch mal wieder ein Stück über. Es gibt ja viel Wissenschaft in Hamburg, wobei gerade Algen war jetzt letzte Woche ein tolles Stück. Verlinken wir auch in den Shownotes zu einem Labor in Hamburg, wo man nämlich genau sich das angucken kann. So, liebe Maria, wie alle Podcasts oder viele Podcasts haben auch wir eine Rubrik und die machen wir jetzt mal kurz zwischendurch ganz schnell. Die heißt Lernen oder Lernen. Also zweimal Lernen, aber immer unterschiedlich. Du kriegst Fragen, die du einfach spontan beantworten musst.
Lernen oder Lernen?
Direkt nach der Schule. Wie ist es besser? Lernen in der Ausbildung oder Lernen im Studium?
An sich glaube ich tatsächlich Lernen in der Ausbildung, weil es einfach, man lernt dann auf dem Weg sozusagen, währenddessen, es erklärt einem jemand und macht es direkt. Und das war das Schöne am Biologiestudium. Es gab natürlich Vorlesungen und Dinge, die ich lernen musste. Und dann war es aber sehr, sehr schnell. Ab, ich glaube, dem vierten Semester waren wir einfach sehr viel im Labor. Also war auch so ein bisschen so auch Lernen im Praktischen.
Im Praktischen, also Learning by Doing letztendlich auch. Lernen über den ersten Bildungsweg oder über den zweiten?
Ich bin zweiter Bildungswegler. Ein sehr großer Teil meiner Familie ist es. Es ist bei uns also sehr weit verbreitet. Deswegen stand es für mich auch nie so richtig zur Debatte. Also es war total klar, es ist machbar. Und es ist schon wirklich guter Weg. Also so gerade für Teenager, die so wie ich erstmal irgendwie so im klassischen Alter 12, 13, 14 gar nicht so sehr Lust haben auf Schule und auf das sitzende Lernen,
ja,
war das eigentlich ein ganz guter Move von meiner Mama zu sagen, ja, dann machst du eine Ausbildung. Aus vielen verschiedenen Gründen so, weil ich dann jetzt diese Ausbildung habe, die kann mir keiner mehr nehmen. Und dann hatte ich wirklich, wirklich selber mit 18 dann gesagt, ich möchte Abitur machen, ich möchte das. Mhm. Und dann wollte ich das wirklich selbstständig und hab's gemacht. Also das habe ich nicht bereut und kann es eigentlich auch jedem empfehlen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch eine Typfrage. Es gibt auch sehr viele Menschen, für die passt der sehr schulische Weg, die einfach sehr gerne sich in Bücher graben und sehr gerne auch das annehmen und dann ist das für die der richtigere Weg. Also es ist eine Typfrage.
Das Schöne ist ja, dass es beides möglich ist. Ne? Also das ist ja eigentlich das Tolle. Von anderen lernen oder mit anderen lernen?
Das finde ich beides super. Also ich lerne gerne von anderen, wirklich. Das ist auch wirklich, ja, also das finde ich auch toll. Manchmal auch sogar von meinen Kindern, was die heimbringen und so für Ideen haben und so, finde ich toll. Da haben wir auch vieles dann echt so umgesetzt zu Hause, also so Spielen beim Essen und solche Sachen. Und mit anderen lernen, klar, wenn man sozusagen alle auf der gleichen Stufe ist, also alle erstmal als Depp wo reingeht und sich dann versucht zu ergründen, macht auch großen Spaß.
Lieber mal freimachen, um zu lernen. Oder lieber lernen, frei zu machen?
Nochmal bitte.
Ja, ist ein bisschen kompliziert. Also, lieber mal frei machen, um zu lernen. Oder lieber lernen, frei zu machen?
Frei machen, um zu lernen.
Mhm. Also, das ist ja das, was du letztendlich auch gemacht hast mit dem Sabbatical. Ne?
Ja.
Also, frei im Sinne von, schaffe mir mal einen Freiraum, um dann quasi,
was damit zu machen,
um dann zu lernen. Genau. Und das andere wäre eben, überhaupt mal lernen, frei zu machen. Also, das ist ja auch muss man da auch lernen, letztendlich, wenn man sehr viel arbeitet, auch mal zu sagen, ich mache jetzt wirklich mal eine Pause.
Ja, auch das ist wahrscheinlich eine Typfrage. Da bin ich nicht so sehr der Typ für, glaube ich, dass ich sozusagen.
Das hört sich so an.
Ja, und ich habe trotzdem auch das Gefühl, man macht es ja immer und so, man muss jetzt mal wieder hier freinehmen oder mal nichts tun und so. Oh, da ist mir einfach sehr, sehr schnell langweilig. Irgendwie mit dem kompletten Nichtstun kann ich nicht so richtig was anfangen.
Sehr schön. Zitat, mir fallen immer tatsächlich gerade Berichte aus von Zeit Hamburg ein, ist bestimmt ein gutes Zeichen, aber auch darüber hattet ihr einen schönen Podcast über das Thema Langeweile und dass die vielleicht doch ein bisschen zu sehr gehypt ist und gar nicht so, weil es tatsächlich immer heißt, man muss sich auch mal langweilen, erst dann passiert richtig was. Und da hat ein Kollege von dir mit einem Hamburger Forscher gesprochen, verlinken wir auch in den Shownotes. Letzte Frage, lernen aus der Vergangenheit oder lernen für die Zukunft?
Auch beides wichtig, finde ich. Und das gehört sogar irgendwie zusammen. Ne? Also ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, auch aus der Vergangenheit zu lernen, im Persönlichen und im Politischen sowieso. Aber dann auch wirklich daraus zu lernen und es umzusetzen. weil ich glaube, dass dieser Schritt ganz oft fehlt, dass wir schon über vieles nachdenken, auch über uns selber und unsere Kindheit und Fehler und sonst was so. Aber manchmal fehlt mir sehr häufig der Schritt dann, das sozusagen in die Aktion dann zu bringen und zu sagen, so, und jetzt machen wir den Plan, wie wir es dann anders machen oder was könnte noch funktionieren. So, und das ist ja dann wieder das Lernen für die Zukunft, dass man dann wirklich sagt, was gibt's denn für Möglichkeiten? Und da ist noch, glaube ich, Nummer 3 wäre dann auch, wobei das ist ja dann Lernen von anderen, das ist wirkliches Spicken, zu sagen, so, wer macht's denn gut? Ja. Andere Leute, andere Länder, anderes, wo kann man sich denn wirklich was abgucken? So, das ist einfach unglaublich wichtig und fruchtbar.
Mhm.
Gut spicken.
Gut spicken, genau, gut abgucken. Wir kommen zum dritten Angebot, das du dir ausgesucht hast. Das heißt Back to the Roots, gesunde Böden regenerieren Wasser von der Hamburg Open Online University. Also das ist ein Angebot, was die WHU selbst erstellt hat. Hier geht es um einfache, aber wirkungsvolle Methoden, die Böden regenerieren und gesunde, nährstoffreiche Ernten fördern. Die Ansätze sind direkt auf dem Hof umsetzbar. Wir schauen uns an, mit welchen Problemen Landwirtinnen und Landwirte heute zu kämpfen haben, vor allem durch die Verschlechterung der Bodenqualität, durch intensive konventionelle Landwirtschaft. Gleichzeitig zeigen wir, welche Vorteile regenerative Methoden haben für die Landwirtschaft, für die Umwelt und für uns alle. Also man wundert sich jetzt gar nicht, dass du das Angebot ausgesucht hast. Du hast aber auch schon gesagt, dass ihr da ja tatsächlich wahrscheinlich auch schon eigentlich ganz gut weit vorne seid, würde ich vermuten. Dein Vater hat das studiert und ihr habt einen kleinen Hof, also ihr seid auch vielleicht in der Lage, flexibler auf neue Methoden zu reagieren oder die einzusetzen. Ist das so?
Ja und nein. Also bei mir in der Familie wird da viel versucht, ja, aber es geht auch einfach darum, die Methoden, die gemacht werden oder die Gesetze, die es gibt, auch ernst zu nehmen und einzuhalten. So.
Mhm.
Und das alleine wird an sich auch schon reichen, dass man wirklich sich überlegt und so macht es, machen es wir, macht es mein Vater. Wir haben natürlich auch eben dadurch, dass wir keine Tierwirtschaft haben, nicht den Druck, dass die Gülle irgendwo hin muss. Mhm. So, das ist ja schon auch mit ein Thema davon, von der intensiven Tierhaltung, da hast du sehr viel Gülle, wo geht die hin, bringen wir auf die Felder aus, obwohl es eigentlich schon im roten Bereich ist oder so. Das haben wir natürlich nicht, das Problem so, aber es ist ja schon auch so, dass Gülle an sich in einem gewissen Maß gut ist für die Bodenqualität. Mhm. Ne? Es ist, das Problem ist, wie in fast allen Themen, wenn es zu viel ist, so, ne? Und einfach wirklich drauf zu gucken, sein Land anzugucken, zu schauen, wie ist der Zustand, was braucht's ganz konkret, was ist die eine gute Waage, so, das reicht ja schon.
Mhm.
Und ich habe aber schon auch wirklich eine sehr gute Erfahrung damit. Also in meiner Familie ist das schon so. Drum habe ich schon gesagt, wir hatten jetzt auch nie den Punkt zu sagen, wir müssen da jetzt irgendwie
Generationenkampf
die Bude anzünden und sagen, so, weil es einfach tatsächlich schon sehr geschieht und weil da sehr viel nachgedacht wird und ich oft auch das Gefühl habe, man könnte sehr viel mehr auch die Menschen fragen, die sich tatsächlich damit beschäftigen, so, ne, die viele Ideen auch haben und sehr viel wissen übers Land. Es gibt sehr viele Landwirte, die einfach sehr viel gute Ideen auch haben und es auch einfach tatsächlich machen, so, auch ohne Label teilweise und ohne irgendwas, sondern einfach sehr viel auch wirklich Gutes umsetzen und auf die könnte man
hören. Aber gleichzeitig gibt es ja schon gerade in der Landwirtschaft auch noch sehr viele, die sich gegen neuere Methoden eher wehren. Also die eher sagen, wir müssen konventionell bleiben, sonst ist das nicht finanzierbar. Wenn man das zahlenmäßig sieht, sind, glaube ich, die Nachhaltigwirtschaften immer noch in der Ausnahme. Wie kannst du dir das erklären? Warum? Weil es ja letztendlich doch absehbar ist, dass man sich damit auch das eigene Grab schaufelt.
Ich glaube, erklären kann ich es nicht so sehr, weil die ich kenne, haben andere Themen so.
Mhm.
Da müsste man sehr viel mehr in die Großbetriebe gehen, die bei uns gar nicht so sehr eben sind. Hat natürlich sehr, sehr viel auch einfach mit Existenz zu tun. Landwirte auch im Norden haben sehr viel Land, ja, aber deswegen haben die nicht sehr, sehr viel große finanzielle Möglichkeiten und so. Also es ist schon auch echt ein ein Beruf, der sehr oft hart an der Kante zur Existenz einfach funktioniert. So, ne? Also das muss man, glaube ich, schon auch sehen und ernst nehmen auch. Und es gibt natürlich schwarze Schafe, so ganz klar, die gibt's überall. Und es gibt sehr viel, die einfach Angst haben um ihre Existenz. So. Und es gibt sehr viele, das muss man auch sagen, die zwar konventionelle Landwirtschaft betreiben, was wir effektiv auch tun, aber trotzdem sich um ihr Land gut kümmern und um die Tiere und so, ne? Also da wo ich herkomme, hat der Landwirt an sich eigentlich auch an sich einen traditionellen hohen Status sozusagen, so, ne? Und ein Landwirt über sein eigenes Land ist nicht so sehr gerne, dass man sich irgendwie ein Label aufdrücken lässt, so, oder das sagt man irgendwie so, da brauchst nicht sozusagen das Bio-Label, effektiv die Einstellung, so, ich mach, was ich, es entscheide ich selber, ist mein Land, lasse ich mir nicht von irgendwem was sagen, aber trotzdem kümmert man sich gut, weil es ist ja auch sein Land, das man weitergibt und seine Tiere, die einem auch was wert sind, so, ne? Also, es ist es zumindest auch meine Erfahrung.
Also dann wäre der Ansatz vielleicht tatsächlich eher, jetzt nicht mit diesem Lernangebot, das möchte ich nicht überhöhen, aber vielleicht ist es der erste Schritt, dass man sagt, vielleicht ist das, geht es nur über das Verständnis. Weil das wird ja erklärt, warum es so ist, ne? Also genau, warum man die Böden so und so behandeln muss, damit sie nicht vertrocknen und dass es eben keine politische Maßnahme ist, die sich jemand in Berlin ausgedacht hat, um Bauern in Bayern zu ärgern oder Bäuerinnen in Bayern zu ärgern, sondern dass es tatsächlich auch eine Logik dahinter gibt. Und ich glaube, wenn man etwas versteht, ist man doch viel eher bereit, dann auch danach zu handeln. Also als wenn mir jemand sagt, mach das jetzt so, ne? Also könnte
das
Verständnis helfen.
Ja, absolut. Ja. Ich glaube auch, da hast du völlig recht. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Ich glaube auch, dass das alle Menschen lieber annehmen, Möglichkeiten zu haben. Also sozusagen eine gute Idee, eine gute Möglichkeit, als jetzt sozusagen ein Verbot. So. Das heißt, es braucht Verbote. Natürlich, es gibt Dinge, die einfach nicht gemacht werden sollen. So, ja, die man nicht machen darf. Wir müssen die Tiere schützen, die Umwelt, unser Klima, das ist alles wichtig. Aber natürlich hilft's, Anregungen zu bekommen, gute Ideen, so, und gute Möglichkeiten. Und es hilft auch genau eben das. Und sowas wird auch gut auch unter Landwirten angenommen, so. Also gerade jetzt der Austausch auch mit Forschung. Also, wie gesagt, das ist jetzt aus meiner Erfahrung absolut. Aber wie gesagt, ich glaube schon auch, dass es auch sehr viele Landwirte gibt, die einfach sehr viel Erfahrung haben und sehr viel Wissen, dass man auch echt sehr viel mehr abschöpfen könnte.
Also gegenseitig voneinander zu hören, ne? Also dass man sagt, nicht nur die Wissenschaft macht hier Lernangebote für die Landwirtschaft, sondern, und aber so wird das, ich vermute, dass auch, ich weiß jetzt nicht genug über die Entstehungsgeschichte, aber eigentlich arbeiten ja auch inzwischen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genau so, dass sie dann vor Ort sind, sich das anhören, anschauen, mit den Menschen sprechen, dass es so ein gegenseitiger Prozess ist, dass es in die Wissenschaft hineinfließt und dann neue Ideen daraus kommen. Also im besten Fall.
Also bei meinem Vater war das genau so. Mhm. Der hat ja Agrarwissenschaft studiert und an der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau gearbeitet und hat Hopfenforschung gemacht. Aber jetzt Forschung im Sinne von, die haben zum Beispiel experimentiert, ob man den Hopfen, der steht da immer an diesen riesigen hohen Holz, also da stehen so Holzstämme und der hängt dann quasi an Draht, der mehrere Meter nach oben wächst, und die haben ausprobiert, ob er halt auch an Niedriggerüstanlagen wachsen könnte, und haben sehr, sehr viel mit den Landwirten zusammengearbeitet. Und es war sehr viel auch ein Austausch. Und mein Vater ist damals erfunden, das Hopfenfax.
Was ist das Hopfenfax?
Ja, da kam dann immer rechtzeitig zu den Landwirten dann das Fax, das sie informiert über den Wetterzustand, was man spritzen müsste, was wäre, was sozusagen so die Zeit gerade ist.
Und also die Elbvertiefung für die Landwirte.
Die Elbvertiefung für die Landwirte. Und es gab sehr viel Austausch. Das war auch mein erster Ferienjob, glaube ich, so mit 13, 14, war im Institut meines Vaters. Da waren wir bei der Hopfenernte bei den verschiedenen Landwirten, mit denen die zusammengearbeitet haben, in der Versuchsernte sozusagen. Aber eben, wie gesagt, Versuchsernte hieß, wir haben dann das von den Niedriggerüstanlagen, wurde dann geerntet und wir mussten das zupfen und wiegen.
Mhm.
Da wurde dann eben geguckt, was den Unterschied macht und so. Und die haben ganz viele lustige Sachen experimentiert, auch so zum Beispiel mit Marienkäfern und Läusen, so, ne? Also wenn man Läuse hat, ist es natürlich schlecht für die Pflanze, ob es möglich wäre, da Marienkäfer draus zu setzen, die dann die Läuse, ich glaube, nicht auffressen, sondern irgendwie in irgendeiner Form
töten,
ja, genau. Und solche Sachen. Also da gab es einen sehr guten Austausch. Und eben, wie gesagt, in meiner Familie, also mein Vater ist ja beides in dem Sinne. Landwirt einerseits und
also eigentlich angewandte Wissenschaft im besten Sinne, ne? Also direkt aus der Forschung experimentieren und dann vielleicht auch wieder zurück in die Forschung zu gehen. Ja, also ich, wie gesagt, würde das mal so empfehlen. Back to the roots, gesunde Böden regenerieren Wasser, ein Angebot für Landwirte, Landwirtinnen, aber auch, ich finde, auch eben für andere, weil letztendlich ist ja dieses Wissen auch schon so ein Allgemeingut, dass man eben sagt, wenn sich mehr Menschen damit auseinandersetzen, können auch mehr Menschen das verstehen, warum das wichtig ist, dafür sprechen und ähnliches. Und von daher, und übrigens auch für den eigenen Garten, weil es geht ja darum, wie halte ich meine Böden trotz der sichtbaren zunehmenden Trockenheit feucht. Und das interessiert ja auch GartenbesitzerInnen. Ja, Maria, wir sind schon am Ende. Das ging irgendwie ruckzuck. Wir haben aber trotzdem schon eine Stunde gesprochen, sehe ich gerade. Ruckzuck. Gibt es noch irgendwas, was dir noch wichtig ist, was du am Ende noch loswerden möchtest?
Mir fällt gar nichts ein.
Ja, dann haben wir alles gesagt, würde ich sagen. Wir haben kein Codewort, aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn ihr jetzt noch mehr Lust habt, die dich bis hierhin mitgehört haben, über dein Leben als Großstadtbäuerin, so heißt dein Buch, etwas zu erfahren. Du hast ja netterweise ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das ist 2022 bei Rowohlt erschienen. Und auch da, ich habe reingelesen, zieht sich wie ein roter Faden, ein humorvoller Zug durch. Also so, dass es wirklich auch sehr unterhaltsam ist. Genauso hast du auch übrigens noch einen Roman geschrieben, zusammen mit deinem Partner, Wo die Liebe hinfährt, ein spannender Roadtrip durch die USA. Und endete auch sehr spannend. Auch das kann man sich sicherlich nochmal angucken. Und das fand ich auch sehr schön, 3 Bier auf 4 über eine Freundin, die eine Kneipe aufmacht, das eigentlich als Sachbuch daherkommt. Also wer das plant, könnte sich auch das angucken. Podcast Elbvertiefung haben wir schon ein paar Mal genannt. Da seid ihr immer samstags zu hören, morgens abwechselnd Hosts mit Menschen aus eurer Redaktion über die Themen der Stadt. Und genau, von der Hamburger Podcast-Nacht sind unsere beiden Gespräche, ihr habt das veröffentlicht in der Folge am 18. Oktober, also jetzt nicht die letzte, sondern die vorletzte von Erscheinungsdatum von diesem zurückgerechnet. Wir haben heute den 4. November, also 18. Oktober. Ist euer Gespräch über die Neuerungen beziehungsweise was sich gerade alles Spannendes in der Hamburger Kultur verändert. Mein Gespräch mit Tobi Schlegel auf der Bühne ist auch, wie gesagt, online. Letzte Folge zu hören. Und wenn euch noch interessiert, wir haben nämlich noch jemanden, die auch Fan des Mikroben im Einsatz Angebot ist, war Simone Buchholz, die Krimi-Autorin, hat sich schon sehr dafür interessiert. Auch das lohnt sich sicherlich nochmal anzuhören. Ebenfalls auch unsere Sommerfolge, da hat Christian mit dem früheren Hamburger Umweltsenator Alexander Porschke gesprochen und sehr viele gute Einblicke in die politische Arbeit auch eines Umweltsenators gegeben. Wir haben ja hier sehr viele Umweltthemen gehabt. Auch das ist sehr spannend, wie er gelernt hat, in der Politik zu Kompromissen zu kommen, die es ja letztendlich immer braucht. Dir alles Gute, Maria.
Danke.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht, was noch kommt in deinem Leben und freue mich auf viele weitere Folgen.
Dankeschön. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich, dass ich hier war. Vielen Dank dafür.
Hamburg, was willst du wissen? Ist ein Podcast der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de. Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich. Musik: Jakob Kopczycki. Produktion: Christian Friedrich. Die Angebote der Hamburg Open Online University stehen allen frei zur Verfügung. Um unsere Lernangebote zu nutzen, musst du keine Voraussetzungen erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de.